Obwohl weltweit fossile Energieträger knapper werden und extrem teuer und man sieht immer und immer wieder, dass fossile Abhängigkeit immer ein Problem ist, gibt es immer noch einige Leute, die wollen die Energiewende, die ein wesentlicher Teil der Lösung ist, immer noch ausbremsen. Und aufgrund vielfachen Wunsches unserer Hörenden und Zusehenden dieser Reihe habe ich mal zusammengestellt, wie genau die Fossillobbyistin Katharina Reiche damit umgeht. Stichwort Netzpaket. Während fossile Energieträger Öl oder Gas durch solche Meeresengen wie die Straße von Hormuz müssen, so gilt das nicht bei erneuerbaren Energien. Wind, Sonne, die kommen einfach. Und auch wenn Frau Reiche behauptet, das sei Quatsch, wenn man sagt, Sonne und Wind schicken keine Rechnung, dann merkt man das gerade in diesen Tagen und Wochen sehr gut, wie sehr diese Aussage doch stimmt. Denn wir haben hier zum Beispiel bei uns zu Hause überhaupt kein Thema mit irgendwelchen Energieengpässen. Denn wir heizen nicht mit fossilen Energieträgern, wir fahren nicht mit fossilen Energieträgern, wir erzeugen unseren Strom auch nicht damit. Wir sind hier wirklich komplett auf regenerative Energieträger und zu knapp 90% auch physikalisch autark. Und ja, gerade wir können das tun. Ich weiß, das können nicht alle. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass der staatliche Rahmen dafür sorgt, dass wirklich alle Menschen unabhängig sind von Fossildreck. Aber das Gegenteil passiert gerade, denn wir können ganz klar sagen, die Sonne, in unserem Fall ist es die Sonne, auch ein bisschen Wind und so, aber die Sonne schickt keine Rechnung. Das tut sie tatsächlich nicht und deswegen haben Leute, die mit regenerativen Energieträgern arbeiten, derzeit auch wirklich wenig Probleme, genau genommen gar keine und wenn überhaupt nur indirekt über die Lieferketten. Das ist klar, auch wir, die wir uns jetzt hier wirklich fast autark mit Solarenergie versorgen, wir müssen natürlich auch mal einkaufen und dann spüren wir natürlich die Preissteigerungen. Aber hier muss man ganz klar sagen, je ärmer Menschen sind, je weniger sie sich natürlich ein eigenes Dach leisten können, desto eher trifft sie diese Energiekrise. Und wir merken gerade in diesen Tagen einmal mehr, wie sehr das auch eine soziale Krise ist. Das ist nicht nur eine physikalische und eine wirtschaftliche, es ist auch eine soziale Krise, weil es die Ärmsten der Gesellschaft am meisten trifft. Und da ist es halt extrem wichtig, dass man diesen Menschen eine Perspektive gibt und ihren diese Mehrlast auch abnimmt, aber in einer Art und Weise, die dafür sorgt, dass die Leute von diesem Fossildreck wirklich wegkommen. Und das unabhängig vom Gehaltsstand und von der Dicke des Kontos. Wir müssen alle dadurch wegkommen. Und Geld ist dafür genug da. Es ist wirklich kein Problem, das zu finanzieren. Man muss es nur für die richtigen Sachen ausgeben. Aber worum geht es gerade? Wenn wir die Energiewende hinbekommen, dann müssen wir natürlich unser Netzsystem umbauen. Und ich habe schon ein paar Mal auch in anderen Folgen dieses Bild gezeigt. Deutschland und auch in anderen Ländern ist das so, gibt es in Summe 7 Netzebenen. Und wir befinden uns als Hausanschluss oder auch die meisten kleineren Unternehmen zumindest sind auf der Netzebene 7. Das ist die 400-Volt-Ebene und dort sind die meisten Hausanschlüsse. Wenn wir jetzt also PV-Strom erzeugen auf einem eigenen Hausdach und wir das einspeisen und das damit anderen zur Verfügung stellen wollen, damit das auch sozial gerecht läuft, zum Beispiel mit Energiegemeinschaften, dann passiert das hauptsächlich auf dieser Netzebene 7. Andere Erzeugungsanlagen sind auch mal auf Netzebene 5, noch größere Erzeugungsanlagen auch mal auf 3, aber das ist historisch anders gewesen. Früher gab es primär eine Energieerzeugung über die großen Kraftwerke und die war auf Netzebene 1. Und jetzt müssen wir, und das sieht man mit diesem grünen Pfeil da am Rand des Bildes auf der rechten Seite, dort sehen wir dann das Problem, wir müssen zunehmend die unteren Netzebenen fit machen. Und dazu brauchen wir erstmal überhaupt eine gute Datenbasis, denn in weiten Teilen sind wir da noch relativ blind. Stichwort Smart Meter und so weiter. Da ist ja Deutschland noch sehr, sehr schwach beim Ausbau, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Wir haben hier in Österreich schon über 95% Smart Meter Abdeckung. Und es ist im Übrigen auch in Deutschland gar nicht so einfach, ein Smart Meter zu kriegen, weil die Energieversorger, die Netzbetreiber es einem da auch eher schwer machen, weil die gar keinen Bock haben, dass man von flexiblen Stromtarifen profitiert. Oh Wunder, warum auch immer. Klar, das war jetzt Ironie. Aber wir haben natürlich auch diese Notwendigkeit, diese Netzebenen fit zu machen, aus der Vergangenheit heraus, wo diese unteren Netzebenen 7, 6, 5 fast nur dazu da waren, Energie aufzunehmen, aber nicht Energie abzugeben. Also wir müssten das Ganze jetzt auf die Bidirektionalität bringen und das ist ja zum Teil auch schon passiert, aber es passiert halt viel zu wenig. Und das ist genau das, was gerade passieren muss, wenn wir über Netzausbau reden. Und deswegen sage ich immer gerne Netzumbau, weil wir haben eigentlich ziemlich viel Netz. Wir haben es nur nicht an der richtigen Stelle ertüchtigt. Das bedeutet gewisse Transformatorenstationen, Umrichtpunkte, Netzdurchleitungen, manche auch auf der höheren Netzebene, manche so Nord-Süd-Trassen fehlen zum Teil auch. Also man muss das Energiesystem für die Energiewende umbauen. Und das ist ein Problem, weil es momentan noch zu langsam damit läuft. Es ist nicht nichts passiert, aber es ist eben nicht das passiert, was hätte passieren sollen. Und das ist der entscheidende Punkt, womit die Fossillobbyistin Katharina Reiche, die anscheinend immer noch zumindest inoffiziell für E.ON arbeitet, was die gerade macht, um die Energiewende abzuwürgen. Denn auch wenn sie behauptet, sie stünde zur Energiewende und zu den Klimazielen, dann stimmt das halt nicht, weil sie das Gegenteil tut von dem, was sie behauptet. Und damit wir jetzt verstehen müssen, was ihr Haupthebel ist, wie sie die Energiewende sabotiert, dafür habe ich diese Folge heute nochmal gemacht und habe das mit ein paar Grafiken nochmal dargestellt. Bevor ich zeigen möchte, wie Frau Reiche jetzt vorgehen möchte, um die Energiewende zu sabotieren und zunichte zu machen, damit die Fossillobby, aus der sie kommt oder dessen Teil sie ist, noch möglichst lange auf Kosten der Gesellschaft und auch des Wirtschaftsstandorts noch einen dicken Reibach machen kann, möchte ich erstmal kurz erläutern, wie es sein müsste. Und dazu habe ich eine kleine Animation vorbereitet und die schauen wir uns jetzt mal an. Also wie geht es richtig? Wir sehen also hier erstmal einen Graphen vorbereitet, wo wir links die Netzkapazität dargestellt sehen in Form eines blauen Balkens und auf der rechten Seite die installierte erneuerbare Energieleistung in Form eines grünen Balkens. Und dort sehen wir, dass die eben ein kleines Delta haben. Das ist ja klar, dass Netzausbaukapazität und erneuerbare Energiekapazität, das ist nicht immer ganz exakt. Und ja, erneuerbare Energien, die unterliegen gewissen Schwankungen. Und einige glauben dann immer, wir brauchen immer noch diese Grundlastkraftwerke, so wie Kernenergie zum Beispiel oder Kohlemeiler. Aber wer das behauptet, der zeigt damit, dass sie oder er das heutige Energiesystem nicht verstanden hat. Denn diese Grundlastlogik, die ist ja aus der Vergangenheit herauskommend und man hat früher auch den Energiebedarf der Grundlastlogik angepasst durch Nachtspeicheröfen oder entsprechende Nachtstromtarife. Und die Schwankungen der erneuerbaren Energien, die folgen viel mehr unserem alltäglichen Bedarf. Und es gibt natürlich Situationen von Unterdeckung. Das heißt, der Bedarf an Energie ist höher als gerade erneuerbare Energien liefern können. Und dann braucht es entsprechende backupfähige Kraftwerke, die diese Lücken schließen können. Und das können zum Beispiel eben Batteriespeicher sein, das können auch Wasserkraftwerke oder Pumpspeicher sein. Gaskraftwerke können das technisch auch. Die kommen halt nicht in Frage, solange sie dreckig sind, mit fossilem Dreck betrieben werden. Auch das ist eine Sache, die, das haben wir schon in vielen Folgen gezeigt, Frau Reiche ignoriert und dann mit irgendwelchen pinken Einhörnern wie CCS um die Ecke kommt. Also Carbon Capture and Storage, was die ganze Problematik noch teurer und noch aufwendiger gemacht und die gibt es halt auch so gar nicht in dieser Menge und dieser Ausführung, diese Technologie. Also hier nochmal der Hinweis: grundlastfähige Kraftwerke sind ein Relikt der Vergangenheit. Das hat nichts mehr mit dem heutigen Energiesystem zu tun. Und dieses Delta, was da jetzt rot markiert ist in dieser Grafik, das ist halt immer da. Und das ist immer ein bisschen mal mehr, mal weniger. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt anfangen, erneuerbare Energien auszubauen, dann steigt jetzt natürlich dieser Block an. Und was jetzt natürlich passieren muss, das sehen wir jetzt an der Stelle, muss die Netzkapazität auch steigen. Und gehen wir weiter hoch, dann wiederholt sich dieser Vorgang und man sieht dieses Delta. Wird mal ein bisschen größer, wird dann wieder kleiner und so geht das halt immer weiter rauf und rauf, bis wir immer weiter die erneuerbaren Energien ausbauen und die Netzkapazität auf primär den unteren Netzebenen, aber insbesondere natürlich auch auf den hohen Netzebenen, wo es diese Nord-Süd-Trassen und sowas braucht, die müssen dann nach und nach ausgebaut werden. Und das kostet natürlich Geld. Und dann sind wir irgendwann mal in einem Bereich, wo die erneuerbaren Energien das gesamte Land versorgen kann und entsprechend auch, und das muss man hier auch nochmal sagen, die erneuerbaren Energien, die bestehen ja nicht nur aus PV und Wind, die bestehen eben auch aus eben Wasser, Biomasse, hatte ich schon gesagt, aber auch gerade Speichersystemen, die dezentral sind. Und diese dezentralen Speichersysteme sind extrem praktisch. Das können übrigens auch Elektroautos sein. Das ist auch ein Vorteil, den Elektroautos verglichen mit alten rollenden Ölheizungen haben, die eben auch Überschüsse aufnehmen können und auch wieder abgeben können, wenn man sie braucht. Und das reduziert diese sogenannten Redispatch-Kosten. Also der Aufwand, dass man im Netz entsprechend nachregulieren muss, weil man ja eben nicht einfach nur sagen kann, wir schmeißen einfach mal ein paar Elektronen in den großen Topf und jemand nimmt sich was raus, sondern man muss immer genau die Menge an Erzeugungskapazität im Netz haben, wie auch gerade der Bedarf ist. Das muss immer genau passen mit einer ja, sehr kleinen Schwankungsbreite. Das ist über die Netzfrequenz abgebildet. 50 Hertz haben wir in Mitteleuropa und plus minus 0,2 Hertz Toleranz. Mehr sollte es auch nicht sein. Und so würde man eine Energiewende machen, dass man ganz systematisch anfängt, das Netz auszubauen und immer weiter mitwachsen zu lassen. Jetzt ist es natürlich so, dass schon seit Jahren und jetzt erst recht in den letzten Monaten dieser Ausbau nicht so erfolgt, wie wir es eben jetzt gezeigt haben, wie es sein sollte. Und wir kommen auch gleich nochmal dazu, wie man das macht und wie das finanziell ausgestaltet sein muss. Und kleiner Spoiler, dieser Netzumbau kostet weniger als das Festhalten an den alten Fehlern. Wird übrigens auch von gewissen Leuten aus der Pro-AKW-Lobby immer gerne behauptet, dass dieser Netzumbau, die Gesamtsystemkosten so horrend teuer seien. Das sind sie aber nicht. Die Kosten natürlich, es ist eine Investition, es sind keine Kosten, es ist eine Investition, aber diese Investition, die sichert uns unsere Energieversorgung. Also schauen wir uns mal an, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, beziehungsweise was passieren soll in den nächsten Monaten, Jahren, wenn es nach den Vorstellungen der Fossillobbyistin geht. Auch hier wieder diese Grafik, ähnlich der, die wir vorher gesehen haben, links die Netzkapazität, rechts die installierte Leistung. Und das Delta dazwischen. Und jetzt ist in den letzten Jahren immer mehr erneuerbare Energien zugebaut worden, weil es ist ja auch durchaus ein Anreiz gewesen, die Versorgungsnetzbetreiber, die Netzbetreiber, die Eigentümer hatten ja auch eine Anschlusspflicht. Sie mussten also gemäß Gesetz erneuerbare Energien als Vorzug anschließen. Die müssen ans Netz. Und das haben natürlich auch entsprechend die Betreiber gemacht, weil schließlich wollen sie das. Das passt zum Beispiel E.ON gar nicht. Dieses Thema mit dem Redispatch-Vorbehalt, was wir auch schon mal diskutiert haben, das kommt aus dem Hause E.ON. Dazu kommen wir gleich noch. Und diese installierte Leistung ist immer weiter gestiegen. Das hat am Ende dazu geführt, dass irgendwann mal der Moment erreicht ist, dass erneuerbare Energiekapazitäten zwar am Netz sind, aber sie können nicht in das Netz einspeisen. Also sie würden laufen, sie könnten produzieren, aber sie können nicht ins Netz, weil das Netz überlastet ist. Was passiert? Sie werden abgeworfen. Das heißt, dieser Strom wird gar nicht erzeugt. Die werden abgestellt und die Betreiber von Windparks oder von PV-Anlagen kriegen dafür eine Entschädigung. Und diese Entschädigung, die kommt aus dem erneuerbaren Energietopf. Also dieser Topf des erneuerbaren Energiegesetzes, der wurde früher über die Stromrechnung gespeist. Und seit 2022 ist er im Bundeshaushalt und wird über die Übertragungsnetzbetreiber an die entsprechenden Betreiber von erneuerbaren Energieanlagen ausgezahlt. Und da ist schon mal ein Geburtsfehler, zu dem kommen wir gleich, weil diejenigen, die das Netz ausbauen sollten, die zahlen diese Kosten nämlich nicht. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Fehler. Und das hat allerdings dazu geführt, dass es natürlich irgendwann mal entsprechende Kosten gibt. Und dann kommen wir in diesen Punkt, dass diese Redispatch-Kosten und dieser entsprechende Aufwand immer größer wird. Und das ist der Punkt, wo auch von Frau Reiche die Unwahrheit gesagt wird. Sie hat kürzlich immer wieder gesagt, und das kommt immer wieder, dass man im Jahr 3 Milliarden für die Ausgleichszahlung bereitstellen müsse für Strom, der weggeschmissen wird. Also erstmal, Strom kann man nicht wegschmeißen, der wird einfach gar nicht erzeugt. Und es sind nicht 3 Milliarden im Jahr, es ist ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel davon. Also deutlich weniger. Diese 3 Milliarden sind die Gesamtnetzmanagementkosten für das gesamte Jahr, für das deutsche Netz. Und da sind auch entsprechende Regelsysteme drin, auch für fossile Kraftwerke und so weiter. Aber das hat sie alles in einen Topf geschmissen. Und ich bin sicher, sie weiß, dass sie da nicht die Wahrheit sagt. Und suggeriert damit, die Energiewende und die erneuerbaren Energien führen zu horrenden Milliardenkosten jedes Jahr. Dabei sind es eben deutlich, deutlich weniger. Und jetzt ist eigentlich der richtige Ansatz zu sagen, wir haben jetzt dieses große Delta und links dieser Blitz. Wir müssten jetzt also mal das Netz ausbauen, damit wir die Erneuerbaren, die wir bereits installiert haben, richtig voll nutzen können mit entsprechenden Reservesystemen wie Speicher und so weiter. Und dann sind wir auf einem besseren Pfad und können dann weiter ausbauen, um unsere Energiewende immer weiter voranzutreiben. Nicht so die Fossillobbyistin, denn die macht das hier. Die hämmert mal ordentlich auf der Netzkapazität rum und das führt am Ende dazu, dass die Erneuerbaren schön kaputtgesägt werden. Und jetzt habe ich daneben dieses E.ON-Logo gemacht und das ist, habe ich schon mal angedeutet, nicht von ungefähr. Denn es gibt nach den Vorstellungen von Frau Reiche in ihrem sogenannten Netzpaket einen Redispatch-Vorbehalt. Das bedeutet, dass die Netzbetreiber erstmal den erneuerbaren Energienbetreibern, die dort angeschlossen sind, keine Ausgleichszahlung zahlen. Das wird erstmal eingestellt mit der Begründung, die Erneuerbaren sollen sich an den Ausbau des Netzes halten. Das ist allerdings eine ziemlich blöde Idee, weil dadurch wird ein Erneuerbarer nicht mehr zugebaut und die Netzbetreiber können sich selbst überlegen, ob sie das überhaupt wollen. Und sie können außerdem in ihrem Netzgebiet auch selber entscheiden, wen sie anschließen. Und damit ist die erneuerbaren Energieausbau und die Energiewende erledigt. Denn die Netzbetreiber, also E.ON ist jetzt der größte in Deutschland von den Verteilnetzen. Der größte Verteilnetzbetreiber in Deutschland ist E.ON und es gibt auch ein paar andere. Der Markt ist ziemlich gut aufgeteilt zwischen einigen wenigen. Die müssen das gar nicht tun in dieser Vorstellung. Das bedeutet, wenn die keinen Bock haben, Netz auszubauen, dann bauen die das nicht aus. Und damit werden auch Erneuerbare nicht mehr ausgebaut. Das ist etwa so, als wenn man in den 60er Jahren, in der Hochphase des deutschen Wirtschaftswunders, und da konnte sich fast jeder dann irgendwann ein Auto leisten, dass der deutsche Staat gesagt hätte, ja, du kannst dir ein Auto kaufen, aber das wird erst zugelassen, wenn die Straßenkapazitäten ausgebaut sind. Vorher lassen wir dein Auto nicht zu. Und die Straßenkapazitäten werden halt einfach mal nicht ausgebaut oder nur sehr langsam. Würde nie jemand tun. Aber genau das ist das, was Frau Reiche da fordert. Sie erwartet, dass die erneuerbaren Energien sich erst wieder gebaut werden dürfen, wenn die Netzbetreiber ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber die Netzbetreiber, die denken gar nicht dran, denn die verdienen mit Netzdurchleitungsgebühren richtig Geld. E.ON ist ja zum Beispiel ein Unternehmen, die haben hauptsächlich Netz, also Gas und auch Elektrizität. Und die verdienen natürlich auch Geld mit Gas- oder Stromlieferverträgen. Aber den Großteil ihres Reibachs machen sie mit Netzdurchleitung. Und das machen sie bereits heute. Und da sie die Ausgleichszahlungen, wenn also erneuerbare Energien angeschlossen sind und nicht einspeisen können, gar nicht zahlen müssen, das geht ja über das EEG, haben sie überhaupt gar keinen Stress. Und die Folge ist dann das hier. Die Zerstörung der Energiewende und das Zementieren des fossilen Drecks. Und damit das Ende der deutschen Energieversorgung und das Ende des Wirtschaftsstandorts. Und damit haben wir eben ein ganz massives Problem. Das ist das, was Frau Reiche machen will, weil sie die erneuerbaren Energien als einen lästigen Wettbewerb empfindet für die Lobby, für die sie arbeitet, inoffiziell zumindest. Und ich stelle hier auch nochmal die Frage, was ist die Gegenleistung, weil sie hat ja als Westenergie-Chefin sicherlich ein besseres Gehalt gehabt als jetzt als Ministerin. Also irgendein Deal müsste es da wahrscheinlich geben. Keine Ahnung welcher, kann man nur mutmaßen. Aber sie agiert hier ganz klar im Sinne ihres ehemaligen Arbeitgebers, weil diese ganzen Ideen, das so zu machen, die kommen aus dem Stall von E.ON. Und es ist durchaus sehr, sehr außergewöhnlich, dass viele Texte und Aussagen aus dem Wirtschaftsministerium sehr ähnlich bis gleich sind von dem, was aus dem E.ON-Stall kommt. Und nun wurde diese Woche auch noch bekannt, dass Frau Reiche eine ganze Menge Aufgaben ihres Ministeriums an externe Berater auslagern will, mit der Begründung, die internen Referenten könnten das nicht. Die seien dazu nicht fähig. Das sind sie allerdings durchaus. Nur wenn man etwas bestätigt haben will, was man eh schon weiß, zahlt man in den meisten Fällen einfach sehr überteuerte und unfähige Berater. Das sind so die großen Beratungshäuser, die ca. 80% ihrer Mandate mit sogenannten Cover-Your-Ass-Mandaten verdienen. Und die bestätigen einem sowieso am Ende nur das, was man sowieso hören will. Und damit hat man so eine Scheinlegitimation. Hey, die Berater haben das gesagt und die kosten ein paar tausend Euro pro Person und Tag. Ja, und dann ist das natürlich absolut legitimiert. Scheinbar. Ist allerdings immer noch ziemlicher Mumpitz. Also hier haben wir genau diese Totengräberaktion, die Frau Reiche hier gerade macht. Und damit zerstört sie die Energieversorgung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie müsste man es jetzt eigentlich wirklich richtig machen, dass wir zu dem Bild kommen, was wir vorher gezeigt haben mit dieser Grafik. Und dazu muss man wissen, der Energiemarkt ist eigentlich kein wirklich freier Markt. Wir haben hier ein System, das reguliert ist. Die Frage ist nur, von wem? Und momentan wird es eher von den Lobbyisten des Gestern reguliert. Und das ist schlecht für die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch schlecht für die Wirtschaft. Denn es ist ja nicht so, dass wenn ich ein Haus baue oder eine Betriebsstätte baue und dann einen Stromanschluss brauche, dass ich mir aussuchen kann, hey, wo lasse ich jetzt mein Gebäude anschließen? Ah, nehme ich doch mal den. Und nach ein paar Jahren, wenn der mir nicht mehr passt, dann schalte ich einfach um und nehme einen anderen Netzversorger. Das geht halt nicht. Das Netz, was ich dort vorfinde, was irgendwo in der Straße liegt, wo ich mein Gebäude, mein Grundstück, meine Produktionsanlage anschließen kann, das gehört jemandem. Und damit ist es Gesetz, dass derjenige, dem das gehört, der hat dort eine entsprechende Marktmacht. Das bedeutet, der Staat muss das regeln. Und das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun, denn eine echte Marktwirtschaft, ein echter Wettbewerb, den gibt es hier einfach aufgrund dieser Systemstruktur einfach nicht. Und man muss hier auch nochmal sagen, dass es generell die Frage ist, warum Infrastruktur, Dinge, die zur Grundversorgung nötig sind, überhaupt in Privatbesitz sind. Denn wir wissen aus Jahrzehnten der Erfahrung, dass Grundversorgung niemals gut aufgehoben ist im Privatbesitz, weil natürlich die Privateigentümer gerne schnellen Reibach sehen wollen und nicht unbedingt das ausbauen, was die Bevölkerung braucht und die Industrie, sondern das, was ihnen schnellen Reibach bringt. Und das ist unter Umständen konträr dazu. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel in Großbritannien die Privatisierung der Eisenbahn. Das hat man in den 80er Jahren gemacht. Und mittlerweile sind sogar die sehr marktliberalen Tories mittlerweile voll dafür, dass man die wieder privatisiert, was auch gerade passiert oder auch schon recht weit fortgeschritten ist, weil man gemerkt hat, alles zu privatisieren ist keine gute Idee, wenn es um öffentliche Grundversorgung geht. Aber das ist jetzt momentan, wie es ist. Diese Netze gehören jetzt E.ON und vielen anderen und ein paar Stadtwerken und so weiter. Und jetzt muss der Staat allerdings sagen: So, liebe Netzbetreiber, ihr macht da einen dicken Reibach. Und hier nochmal zur Erinnerung: Die Netzbetreiber haben in den letzten Jahren im Schnitt über 20% Rendite gemacht und haben dabei deutlich mehr an die Aktionäre rausgehauen, als in den Umbau des Netzes zu investieren. Und die möchten ja auch in Zukunft daran verdienen, was ja auch durchaus okay ist. Aber hier muss der Staat sagen: So, liebe Netzbetreiber, wenn es jetzt Entschädigungszahlungen gibt, die zahlt ihr. Das ist euer Netz und ihr seid nicht dazu in der Lage, diese Grundversorgung herzustellen. Ihr könnt die Energie nicht aufnehmen. Ihr zahlt die Entschädigung. Wenn ich also mit einer Bahngesellschaft fahre oder mit einer Fluggesellschaft unterwegs bin und die kommt zu spät, auf eigenem Verschulden, nicht wegen höherer Gewalt, dann muss mir auch diese jeweilige Fluggesellschaft oder die Bahngesellschaft die Ausgleichszahlung, die Entschädigung zahlen. Die zahlt ja dann nicht auch der Staat oder irgendjemand anders, sondern diejenigen, die es verursacht haben. Und hier gilt also das Verursacherprinzip oder ge besser gesagt, das müsste gelten. Die Netzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber, denen das Verteilnetz gehört, die müssen in die Pflicht genommen werden und diese Ausgleichszahlung übernehmen. Und wenn das passiert, dann ist das Problem ziemlich gut gelöst, weil dann bauen die ziemlich schnell das Netz aus. Dann funktioniert das. Und nur so funktioniert das. Und bitte, ich möchte jetzt kein Gejammer in Sachen Mimimi, die böse Planwirtschaft hören. Denn das hat mit Planwirtschaft genau nichts zu tun. Und ich habe gerade schon erklärt, warum. Wir haben im Energiesektor keinen echten Wettbewerb. Der geht dort einfach nicht, weil ich ja nicht irgendwie einen Wettbewerb von Verteilnetzen habe. Ich muss das nehmen, was da ist. Und wenn das schon nicht in öffentlicher Hand ist, muss der Staat solche Sachen regeln. Und momentan wird das Ganze eben auf den Staatshaushalt übertragen und die öffentliche Hand, die zahlt diese Entschädigungskosten, aber die Gewinne, die bleiben bei den Eigentümern. Und das ist dieses sozialistische Prinzip: Was meins ist, ist meins und was deins ist, ist unser. Und damit ist es nach den Vorstellungen von E.ON und Co. ist es viel näher am Sozialismus, als einige so glauben. Denn das ist ein sehr sozialistisches Prinzip gewesen und auch ein Grund, warum die sozialistische Planwirtschaft gescheitert ist, weil man eben ganz systematisch die Gewinne eben grundsätzlich immer ein paar wenige gegeben hat, oft irgendwie parteinahe Funktionäre. Und die Gemeinschaft musste am Ende über die ganzen Kosten tragen und das hat natürlich auch nicht funktioniert. Wir befinden uns gerade in einer Phase, wo weltweit so ein bisschen ausgewürfelt wird: Petrostaat oder Elektrostaat. Die großen prosperierenden Volkswirtschaften wie China und Indien, die sind eindeutig in Richtung Elektrostaat unterwegs. Und dann gibt es noch so die alten, sterbenden, dahinsiechenden Industrien wie die USA oder Russland. Russland ist ja eh nur noch eine Tankstelle für irgendwelche Despoten, die bei dem Oberdiktator Putin dort im Hintern sitzen. Das sind Petrostaaten. Und diese Petrostaaten, die können nur scheitern. Sie sind am Scheitern. Die, die auf Elektrostaat gehen, die haben eine Option. Und das sehen wir gerade in aktuellen Zahlen über die erneuerbaren Energienausbau der letzten Jahre, beziehungsweise über den Ausbau von Energieerzeugungssystemen. Oder sehen wir dieses Bild hier: 86% der neu installierten Energieerzeugungssysteme sind regenerativ. Das war im Jahr davor, 2024, waren es sogar über 90%. Und das hat was damit zu tun mit einem Kohleausbauanteil in China. Und jetzt werden einige sagen: Ja, die Chinesen machen doch Kohle. Nein, das machen sie nicht. Denn das sind meistens repowerte Kohlemeiler, die wo alte vom Netz gegangen sind. Neue sind quasi modernisiert, repowered worden. Und die laufen in China relativ wenig. Das sind Backup-Systeme, wenn die Erneuerbaren nicht reichen. Und dadurch kommt es, dass wir in diesem Jahr, also im letzten Jahr 25, unter die 90%-Marke gerutscht sind. Aber 86% ist immer noch sehr, sehr deutlich. Und was China und Indien angeht, das sehen wir in dieser Grafik. Dort sehen wir auch sehr, sehr klar über die letzten Jahre verteilt, und das sind so die großen prosperierenden, also immer noch relativ prosperierenden Volkswirtschaften und auch die größten, die Länder mit den größten Menschenmengen, 1,4 Milliarden so ungefähr haben die beide, Indien mittlerweile leicht größer als China. Und man sieht dort auch sehr, sehr klar, was die ausbauen, ganz eindeutig regenerativ. Das bedeutet, wir müssten hier die Frage stellen, welche Art von Volkswirtschaft wollen wir in Europa sein? Petrostaat oder Elektrostaat? Die Frage ist eigentlich sehr leicht zu beantworten. Es geht nur Elektrostaat. Denn Petrostaat hat einen ganz, ganz dicken Gegner an der Backe, nämlich die Physik. Die Regeln der Natur allgemein, gegen die kann man nur verlieren. Und Petrostaat ist nicht wirtschaftlich. Petrostaat scheitert. Es ist viel zu teuer und kann am Ende nur kurzzeitig für ein paar wenige gierfristhirngetriebene Leute aus dem Gestern noch Profite erzeugen, aber die Gesellschaft und der Wirtschaftsstandort verliert. Es ist absolut eindeutig, was wir tun müssen. Und Frau Reiche und die Regierung Merz tun gerade aktuell das komplette Gegenteil. Und wenn wir jetzt weiter so tun, als dürften wir die alten Fehler behalten und wir müssten die Netze nicht ausbauen und wir können die Energiewende hier sabotieren und das Ganze auch noch in Kombination mit irgendwie weiter fossilen Heizsystemen oder Verbrennerfahrzeugen, dann sind wir am Arsch. Sagen wir es mal bitte so ganz deutlich, am Arsch. Und das geht nicht gut. Aber es ist noch nicht zu spät. Hier vielleicht schon mal ein Hinweis: am 18. April, große Aktion in vier großen deutschen Städten, in Berlin, Hamburg, Köln und auch in München, ist eine große Aktion von Kompakt organisiert, Energiewende retten, eine Großveranstaltung gegen die Agenda von Frau Reiche. Ich persönlich werde in München sein, ganz wichtig, also bitte möglichst viele Leute, das kündige ich hier schon mal an, geht's bitte zu diesen Veranstaltungen, sofern ihr könnt, eben nochmal die entsprechenden Orte Hamburg, Berlin, Köln und auch München und natürlich in der Videobeschreibung bzw. im Quellenverzeichnis auch der Link zur Veranstaltung, da bitte unbedingt hin. Denn das ist extrem wichtig. Das geht hier nicht um irgendeine linksgrüne Agenda oder irgendeine grüne Ideologie. Es geht einfach nur um die Grundfrage, ob Leute in Verantwortung in der Lage und bereit sind, die Regeln von Mathematik und Physik endlich anzuerkennen. Bisher tun sie das nämlich nicht. Und je länger sie diese Fehler machen und je mehr man sie lässt, diese Fehler zu machen, desto schlimmer werden die Effekte. Und wir können hier ganz klar sagen, dieser Umbau des Energiesystems kostet Geld. Ja, es sind aber keine Kosten, es ist eine Investition. Und wir erleben gerade jetzt in der Zeit der Krise im Nahen Osten, und es ist nicht die letzte und auch nicht die erste dieser Art, wie teuer es ist, wenn man die alten Fehler behält und wie sehr man dann am Tropf von irgendwelchen Despoten hängt. Denn das ist keineswegs eine Option zu sagen, wie Frau Reiche gerade in den letzten Tagen, dass man einfach dann die Quellen für Fossildreck weiter diversifiziert. Das nützt einem genau gar nichts. Denn wenn der Weltmarktpreis weiter steigt, dann nützt einem auch eine andere Quelle nichts, denn die ist auch teuer. Und diese andere Quelle ist in unserem Fall, statt irgendwie der Nahe Osten, dann die USA und diese dortige Regierung unter Trump oder wer auch immer ihm mal irgendwann nachfolgen könnte, ist alles andere als verlässlich. Die erpressen uns nämlich auch. Also Finger weg von diesem ganzen Quatsch. Die Energiewende ist der Schlüssel zu dem, was wir brauchen. Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, prosperierender Wirtschaftsstandort und eine befriedete Gesellschaft. Und kurz vor Abschluss dieses Beitrags und deswegen hier noch ein Nachsatz, ganz wichtig, ist noch eine ganz spannende Info an mich herangetragen worden. Dank an Marc Raschke, der hat das auf LinkedIn gepostet. Und das ist wirklich eine Meldung, die ist sehr, sehr interessant und auch kritisch. Denn es wurde bekannt, dass die Fossillobbyistin Reiche die Teile der Unternehmenskommunikation des Wirtschaftsministeriums an FGS Global vergeben hat. Das ist eine Marketingagentur, die 2024 von KKR geschluckt wurde. KKR, klingelt's? Das ist eine US-amerikanische Finanzheuschrecke, denen gehörte vor einigen Monaten auch noch große Teile des Springer-Konzerns, und die trommeln ganz dick für fossile Energieträger, weil sie selber damit immer noch durch Investments dicken Reibach machen. Zufall? Eher nicht. Und daran sieht man, wie gefährlich diese Frau ist in dieser Position. Sie spielt die Agenda der Fossillobby, des Gestern und damit der Zerstörung unseres Lebensraums, des Wirtschaftsstandorts und auch der Gesellschaft. Kommt bitte alle zu den Demonstrationen, wo es irgendwie geht, am 18. April, entweder in München, Berlin, Hamburg oder Köln. Und lasst uns wirklich dranbleiben. Diese Person ist eine Gefahr für uns alle.